Ja, vielen Dank, dass ich trotzdem hier sprechen darf. Also, ich glaube, das waren schon die schwierigsten Worte, oder? Also, aber ich freue mich, hier zu sein im Erzgebirge. Ich habe es gestern schon gesagt, eine wunderschöne Gegend. Und ich bin ja ursprünglich gar nicht so weit von hier aufgewachsen, in der Nähe von Hof. Wohne mittlerweile aber ein bisschen weiter weg, in der Nähe von Frankfurt. Aber ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich auch, dass wir gestern Abend schon so einen wunderbaren Abend hatten. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, es war einfach bewegend. Auch besonders hat mich bewegt, dass wir, was wir heute Abend auch wieder machen wollen, nicht nur von vorne hier zu euch, zu Ihnen sprechen, sondern auch am Ende noch die Gelegenheit geben, dass wir miteinander einfach noch gemeinsam beten, auf den Plätzen, aber auch hier vorne. Wir werden wieder einen großen Kreis machen und wollen einfach gemeinsam sagen, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke, dass du uns liebst. Und das hat mich gestern sehr bewegt zu sehen, dass wirklich viele nach vorne kamen, auch auf den Plätzen gebetet haben. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Sache, weil es geht ja um sie, um ihr Leben, um dein Leben, nicht nur um mich, sondern es geht darum, dass Gott jeden persönlich von uns kennt und mit uns einfach eine Gemeinschaft haben möchte. Und ich freue mich über dieses Thema heute Abend, was wir von Tod und Jenseits wissen können. Und das ist zugegebenermaßen kein ganz einfaches Thema. Ich muss auch vorweg gleich sagen, man könnte über dieses Thema sicherlich mehrere Abende sprechen. Es ist eigentlich nicht möglich, über dieses Thema 40 Minuten zu sprechen und jede Frage zu beantworten. Deshalb habe ich mich entschlossen, heute Abend einmal einen Schwerpunkt zu setzen. Nämlich, ich will heute Abend etwas darüber sprechen, was Jesus Christus über den Himmel gesagt hat. Ich glaube, wenn wir Menschen darüber nachdenken, über Tod, über Ewigkeit, dann gibt es ja viele Möglichkeiten, wie wir uns informieren können. Manche Menschen sagen, das Thema Tod, was soll ich dazu sagen? Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Ja? Wir liegen 1,50 Meter tiefer, irgendwann ist es vorbei. Und was passiert, das werden wir dann sehen. Es ist eben noch keiner zurückgekommen. Andere sagen, naja, vielleicht kann man so spirituell irgendwie ein bisschen ins Jenseits hineinblicken. Ich habe oft auch beruflich mit Esoterikern zu tun, also Menschen, die wirklich eine Sehnsucht haben, herauszufinden, was gibt es für geistliche Prinzipien in dieser Welt. Gibt es solche Prinzipien? Kann man was wissen über die unsichtbare Welt, über das Jenseits? Dabei besteht natürlich eine kleine Gefahr, weil eben niemand genau weiß, ob das, was ich mir dabei einbilde, wirklich der Wahrheit entspricht. Und das ist ja durchaus gefährlich, denn vielleicht setze ich mein Leben dann eben aufs falsche Pferd. Vielleicht erzählt mir irgendein Guru oder irgendjemand, der ein Buch geschrieben hat, so wird es einmal werden. Und ich setze mein ganzes Leben auf diese Karte und möglicherweise stelle ich am Ende meines Lebens fest, das war eine Lüge. Das Haus, das Lebenshaus auf Sand gebaut. Und das wäre ja schlimm. Und deshalb möchte ich heute Abend ein bisschen darüber sprechen, was Jesus Christus zu diesem Thema gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Sie die Bibel gut kennen oder vielleicht nur so ein bisschen kennen, aber ich möchte Ihnen mal eine Sache deutlich machen. Wenn Sie die Bibel einmal von vorne bis hinten durchgucken, Altes Testament und Neues Testament, dann spricht Gott unendlich oft über das Thema Himmel. Manche Menschen denken ja, Gott spricht sehr oft zum Beispiel über die Hölle. Das gab eine Zeit im Christentum, da wurde Menschen Angst gemacht. Und manche Menschen denken, wenn ich Menschen Mut machen will, mit Gott zu leben, dann muss ich ihnen auch sagen, was auf den Menschen zukommen kann. Das mag sein. Und ich will das nicht verleugnen, dass Jesus Christus auch einige Male wirklich sehr klar darüber gesprochen hat, dass er sagte, nach dem Leben hier auf Erden wird es einmal eine Trennung geben, eine Scheidung geben. Und die Bibel und Jesus Christus spricht tatsächlich von einem Ort, den wir landläufig als Hölle bezeichnen. Also von einem Ort, der furchtbar sein wird, weil die Gegenwart des lebendigen Gottes sich von diesem Ort abgewendet hat. Und das Drama in unserem Leben ist, glaube ich, dass wenn wir Menschen über dieses Thema nachdenken, wir manchmal an sehr kitschige, vollkommen verrückte Bilder denken. Wir denken dann an irgendeine Höhle, in der ein Feuer lodert und da hüpfen irgendwelche seltsamen Wesen mit dem Dreizack umher. Von so etwas spricht die Bibel in der Form nie. Aber Jesus spricht tatsächlich davon, dass es einmal eine Art Scheidung geben wird, also eine Trennung. Und das ist auch ein Ort der Verlassenheit, ich nenne es einfach mal der ewigen Gottverlassenheit geben wird. Ein furchtbarer Ort. Denn ich denke mir manchmal, wenn wir uns überlegen, was Menschen auf dieser Erde schon teilweise für furchtbare und grauenvolle Dinge getan haben und leider immer noch tun. Obwohl uns die Bibel berichtet, dass in diesem Zeitalter, in dem wir leben, Gottes Gunst und Gottes Liebe immer noch auf dieser Welt liegt. Gottes Gnade liegt immer noch auf dieser Erde. Die Bibel nennt das die Zeit der Gnade, in der Gott noch immer uns Menschen eine Zeit gibt, eine Chance gibt. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Und Gott ruft uns Menschen und sagt, Mensch, kehr doch um zu mir. Komm in meine Gegenwart, ich erwarte dich. Und trotzdem sehen wir müssen nur die Tagesthemen anschauen oder zurückdenken in unserer Zeitrechnung, welche furchtbaren Dinge auf dieser Erde geschahen. Und ich denke mir manchmal, wie schlimm muss es sein, wenn es wirklich einen Ort geben wird, an dem die Liebe und die Gegenwart Gottes vollkommen fehlen wird. Ich glaube, das ist kaum vorstellbar. Ich bin aber diese Tage nicht hier, das habe ich gestern Abend schon gesagt und das möchte ich noch einmal betonen, weder um irgendwie eine negative Botschaft zu bringen. Denn Evangelisation heißt eine frohe Botschaft. Und schauen Sie, das muss ich auch dazu sagen, wenn Sie die Bibel von vorne bis hinten einmal durchlesen, dann werden Sie jetzt vielleicht etwas überrascht sein. Nämlich Gott spricht sehr, sehr selten, er tut es, aber sehr selten über diesen grauenvollen Ort. In der gesamten Bibel finden Sie etwa 30 Stellen, wo Gott darüber spricht, dass es diesen Ort der ewigen Verlorenheit geben wird. 30 Stellen in der gesamten Bibel. Etwa 10 davon sind Parallelstellen. Das heißt, das sind genau die gleichen Stellen, die in den verschiedenen Evangelien wiederholt werden. Wenn Sie die hinwegnehmen, bleiben etwa 20 Stellen in der gesamten Bibel. Aber sie gibt's. Und deshalb wollte ich sie heute Abend nicht verschweigen. Wenn wir aber die Bibel durchsehen und wir gucken einmal, wie oft spricht Gott und Jesus Christus über die Ewigkeit, über das Vaterhaus, über den Ort, den wir Himmel nennen. Wir haben es in diesen wunderbaren Liedern schon gehört. Dann dürfen Sie jetzt einmal innerlich einen Tipp abgeben, wie oft das sein mag in der Bibel. Ich sage es Ihnen, etwa 800 Mal. Etwa 800 Mal spricht Gott darüber, dass er uns Menschen sagt, Mensch, dieser ewige Ort, den wir Himmel nennen, dieses Haus des Vaters, dieses Haus der Freude, das ist das Ziel, woraufhin du, woraufhin sie und ich gemacht sind. Wenn Sie nun auch die Stellen abziehen, die Sie vielleicht wiederholen oder vielleicht den physischen Himmel beschreiben, also Gott schuf Himmel und Erde, dann bleiben etwa 700 Stellen. Aber etwa 700 Mal ruft Gott uns Menschen in seinem Wort zu, Mensch, die ewige Bestimmung von dir ist nicht die Erde, sondern das Vaterhaus im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde das wunderbar. Dass Gott sagt, ja, es gibt tatsächlich eine Art Trennung. Und ich möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich möchte Ihnen auch Mut machen. Nehmen Sie das durchaus ernst. Aber ich habe es gestern schon gesagt, ich kenne einen so wunderbaren Gott. Und die Bibel beschreibt einen so wunderbaren Gott, der uns Menschen weder droht noch Angst macht, sondern dieser Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, damit du auf der Erde bist, damit du atmest, damit du einen Fingerabdruck hast, der einmalig ist bei über 6 Milliarden Menschen. Das ist kein Zufall, sondern das ist, weil ich, der lebendige Gott, dich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie Sie persönlich in Ihrem Leben stehen. Vielleicht gibt es Menschen hier, Sie hatten eine schwere Zeit hinter sich, Sie haben ein hartes Schicksal, vielleicht wie wir es auch gerade eben gehört haben. Aber schauen Sie, ich als Evangelist, meine Leidenschaft ist Ihnen zuzurufen, dass diese Erde, auch wenn sie manchmal hart ist, auch wenn sie manchmal ungerecht ist, auch wenn sie manchmal furchtbar leidvoll sein mag, noch nicht das Ende bedeutet, sondern sie ist eigentlich ein Durchgangsort. Wie eine Schwalbe, die vielleicht durch eine Halle fliegt
wenn wir uns das vorstellen würden, hier kommt sie und hier geht sie und einige Sekundenbruchteile fliegt sie durch diese Halle. So ähnlich beschreibt uns die Bibel das Leben. Es ist wie ein Hauch, sagt die Bibel, wie ein Hauch. Niemand von uns hat entschlossen zu leben, weder sie noch ich. Sie haben sich nicht entschieden, wo sie geboren werden. Sie haben sich nicht entschieden, ob sie Mann oder Frau sind. Sie haben sich nicht entschieden, wie groß sie sein werden. Sie haben nichts entschieden. Sie leben dennoch, weil jemand anders entschieden hat, dass sie leben sollen. Und ich möchte Ihnen das zusprechen, dass Sie kein Produkt des Zufalls sind, wie es in einem Lied einmal heißt. Auch keine Laune der Natur. Sondern der lebendige Gott hat vor Grundlegung der Welt, so lesen wir das im Wort Gottes, entschlossen, dass Sie und ich einmal leben werden. Das ist sein Plan. Sie und ich, Sie persönlich, sind sein Plan. Vielleicht haben Sie Eltern gehabt, die Sie nicht wollten. Das gibt's leider. Vielleicht haben Sie Eltern gehabt, die Sie anders wollten. Auch das gibt's leider. Viel zu oft. Aber es gibt einen lebendigen Gott, einen Vater, der wollte sie so, wie sie sind. Sie sind sein Kind. Schauen Sie, und das ist so entscheidend, dass wir uns das bewusst machen. Wir reden diese Tage doch nicht von einem menschenverachtenden oder menschenverdammenden Gott, sondern von einem Gott, der sich in der Bibel uns als der Vater vorstellt. Er ist ihr und mein Vater. Verstehen Sie? Und das die Dramatik dessen, dass wir solche Tage tun und damit wir Menschen wie sie motivieren wollen und ihnen Mut machen wollen, die Dramatik ist ja dessen, dass Gott und Jesus Christus immer wieder davon spricht, dass nicht dieser Vater sich von uns abgewendet hätte, sondern dass wir Menschen uns eben oft von ihm abwenden. Dass wir eben unser eigenes Leben leben wollen. Und dabei gibt es ihn auch jetzt. Sie können ihn nicht sehen, aber ich kann es Ihnen versprechen. Dieser Vater sieht Sie jetzt. Er blickt auch jetzt auf Sie. Er kennt Sie. Er kennt jedes Haar auf Ihrem Haupt, ist gezählt, sagt uns die Bibel. Jedes Haar. Und wenn Sie einmal sich durchs Haar fahren und Sie haben eins verloren, dann weiß es auch. Er ist Ihnen näher, als Sie sich das vorstellen können. Schauen Sie, deshalb möchte ich heute Abend ein bisschen darüber Mut machen. Diese Durchgangsstation, die wir Leben nennen, sie ist tatsächlich ein sehr, sehr kurzer Prozess. Und manchmal kann es sich radikal schnell verändern. Wir haben es gerade in einem Interview gehört. Das kann schneller gehen, als Sie und ich denken. Keiner von uns weiß, wie lange er diese Erde bewohnen wird, wann der Flug durch die Halle zu Ende ist. Vielleicht heute Nacht, vielleicht morgen früh, vielleicht in ein oder zwei Jahren. Sie wissen es nicht. Und deshalb sagt die Bibel auch, Mensch, werde klug, damit du erkennst, damit du einmal sterben musst. Auch das sagt die Bibel uns nicht, um uns zu drohen, sondern Gott ruft uns zu und das würde ich Ihnen heute Abend so zurufen. Lassen Sie uns als Menschen doch klug sein. Wir machen uns über tausend Dinge Gedanken. Was für ein Auto wird das nächste gebraucht oder neu oder geleast? Was sollen wir am Haus verändern, anbauen oder ausbauen oder nichts? Wo geht der nächste Urlaub hin? Oder bleiben wir zu Hause? Dinge, über die Sie in der Regel in 2 oder 3 oder 4 Jahren nicht einmal mehr groß nachdenken werden. Und selbst Ihr neues Auto ist in einigen Jahren schon wieder alt. Und dann gibt es doch eine Sache, über die wir so selten nachdenken, nämlich eben, was passiert denn eigentlich nach dem Durchflug durch die Halle? Was kommt auf uns zu? Und schauen Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, wir Menschen sind ja mehr als unser Körper. In der Regel denken wir Menschen sind ein Körper. Aber die Bibel beschreibt uns nie nur als Körper. Die Bibel beschreibt uns als Geist, Leib und Seele. Oder an einer anderen Stelle beschreibt es Paulus als der innere Mensch. Das heißt, ihr eigentliches Ich ist nicht ihr Körper, sondern das, was hier drin steckt. Sie sind nicht nur Fleisch, sie sind ein geistliches Wesen. Ihr Ich, ihre Seele, ihr Denken, ihre Gefühle, all das hat nicht in erster Linie etwas zu tun mit ihrem Körper. Der Körper ist sozusagen ihre Maschine, die sie auf dieser Erde laufen lässt. Das ist wie ein Mantel, können Sie sagen. Und eines Tages werden Sie und ich diesen Mantel ablegen, aber Ihr innerer Mensch, Ihr innerer Geist wird weiterleben, wird diesen Körper verlassen. Und vielleicht haben Sie es schon mal erlebt, ich habe es einmal erlebt, als ich als junger Mensch auf einer Beerdigung war. Der Vater eines guten Freundes war gestorben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit vielleicht, also ich war noch nicht so sehr alt, ich war eben ein Jugendlicher. Und ich stand vor diesem Leichnam, er war aufgebahrt in der Aussegnungshalle und da lag er nun. Und ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern. Ich stand vor diesem Leichnam, blickte auf diesen Mann und dachte mir, das, was hier vor mir liegt, ist nur noch eine Hülle. Verlassen. Ausgezogen. Der innere Mensch war nicht mehr vorhanden. Schauen Sie, aber das ist das Entscheidende. Dass die Bibel sagt, wir haben einen Leib, aber das, was in diesem Leib wohnt, Ihre Seele, Ihr Geist, Ihr wahres Ich, das lebt weiter. Und deshalb möchte ich Ihnen heute Abend mal einige Punkte aufführen, von denen Jesus Christus sprach, wenn er über die Ewigkeit sprach. Einige kurze Punkte. Ich habe schon gesagt, die Bibel spricht so viel darüber, dass ich nicht alles erwähnen kann. Aber ich möchte Ihnen einige Gedanken geben, die Ihnen helfen können. Der erste Punkt, über den Jesus Christus oft sprach und auch die ganze Bibel, ist, dass die Ewigkeit wirklich ewig ist. Das ist ja schwer vorstellbar, weil wir als Menschen natürlich in einer Zeit von Raum und Zeit leben. Also ewig klingt ja irgendwie abstrakt. Aber ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eines der längsten Maßbänder, die es auf dieser Erde gibt. Also nicht so einen Meterstab, sondern ein flexibles Maßband, wie man so zum Nähen verwendet. Und dieses Maßband ist unendlich lang. Und jetzt legen Sie das Maßband um die komplette Erde, einmal komplett herum. Über die verschiedenen Kontinente, über die Weltmeere, um die komplette Erde einmal rundherum. Ein enorm langes, tausende Kilometer langes Maßband. Und jetzt blicken Sie auf dieses Maßband und Sie sehen außer dieser riesigen Länge einen kleinen Zentimeter, einen kleinen halben Zentimeter, einen kleinen Millimeter. Und vielleicht einen Bruchteil eines Millimeters. Schauen Sie, dann würde ich sagen, so ähnlich ist vielleicht das Verhältnis unseres Lebens hier zur Ewigkeit. Das Leben, das wir auf dieser Erde haben, ist vielleicht wie ein Millimeterbruchteil angesichts der ewigen Ewigkeit, die Gott für Sie und mich bereitet hat. Ich würde mal sagen, wie ein Fliegenschiss auf diesem Maßband. So ist von der Dimension die Ewigkeit zu unseren wenigen Jahren hier. Die Bibel sagt, vielleicht wird der Mensch 70, 80 Jahre, vielleicht 90, wenn wir medizinisch gut versorgt sind, vielleicht noch ein paar Jährchen. Aber die Bibel sagt, Mensch, lasst uns doch klug sein, damit wir erkennen, unser Leben geht auf eine Ewigkeit zu. Es sollen einmal einige Wanderer in ein Kloster gekommen sein. Und es war spät nachts, die Wanderer waren erschöpft und sie fragten die Mönche in diesem Kloster, liebe Mönche, können wir heute Nacht bei euch schlafen? Und die Mönche sagten, kein Problem, hier hinten habt ihr ein Zimmer, legt euch hin, ruht euch aus, wir wünschen euch eine gute Nacht. Am nächsten Morgen frühstückten sie noch gemeinsam, die Wanderer machten sich wieder auf, sattelten ihren Rucksack. Und die Mönche sagten, hat es euch gefallen bei uns? Habt ihr euch wohlgefühlt? Und die Wanderer sagten, ja, war alles wunderbar. Wir haben einmal eine Frage. Euer ganzes Kloster ist irgendwie so spartanisch eingerichtet. Ihr habt nicht viel Schätze. Ihr habt nur die nötigsten Dinge hier. Warum ist das so? Hat das irgendeinen Zweck? Und dann soll einer der Mönche die Wanderer gefragt haben, mal eine Gegenfrage. Eure Rucksäcke sind zu klein und ihr habt relativ wenig Gepäck dabei. Hat das irgendeinen Zweck? Und dann sollen die Wanderer gesagt haben, ja klar, wir haben wenig Gepäck. Wir sind ja auch nur auf der Durchreise. Und dann sagten die Mönche, seht ihr, so geht's uns auch. Wir sind auf einer Durchreise. Verstehen Sie? Sie und ich, wir sind auf einer Durchreise. Durch eine Halle. Hier geht's rein, hier geht's raus. Die Zeit dazwischen nennen wir Leben. Und morgen oder übermorgen oder in 5 Jahren ist es vielleicht vorbei. Aber deshalb möchte ich einfach dieses Wort der Bibel noch einmal deutlich machen. Mensch, sei klug, ruft uns Gott zu. Nicht, weil er uns Angst einjagen will, sondern weil er einfach sagt, richte deinen Blick doch auf das Ewige. Schau auf die Ewigkeit. Sammel dir Schätze im Himmel, hat Jesus einmal gerufen. Dort werden weder Motten sie zerfressen, noch der Rost wird sie zerfressen. Denn es ist eine Ewigkeit, die sie und mich erwartet. Ewiges Leben. Das Zweite, was ich anführen möchte, ist, der Himmel ist ein realer Ort. Das ist so wichtig, dass Sie sich das ganz neu bewusst machen. Wenn wir Menschen manchmal über den Himmel nachdenken, dann denken wir, der Himmel ist irgend so ein nebulöses Ding, wo wir auf einer Wolke sitzen, vielleicht irgend an einer Harfe zupfen und keiner weiß genau, was dort passiert. Aber lesen Sie selbst einmal nach in der Bibel, wenn Sie das möchten. Jesus Christus, wenn er über den Himmel sprach, er sprach über einen Ort, der genauso real sein wird wie die Erde hier, genau so real. Jesus sprach davon, dass er einmal sagte, er wird hier keinen Wein mehr trinken, aber das nächste Mal mit seinen ganzen Freunden im Himmel. Himmlischen Wein. Also ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Jesus sagte, dass uns ein Fest erwarten wird, ein Fest. Er verglich es mit einem Hochzeitsfest. Jesus sprach über so viele konkrete Dinge, dass er sagte, wir werden dort wunderbare Bauwerke haben, Gebäude. Jesus sagt an einer Stelle einmal, er geht hin, um uns, also Ihnen und mir, eine Wohnung zu bereiten. Eine Wohnung. Jetzt weiß ich ja nicht, wie Sie wohnen, aber ich kann Ihnen sagen, selbst wenn Sie noch so wunderbar wohnen werden, ich glaube, die Wohnungen, die wir einmal im Himmel erhalten werden, die werden alles übertreffen von der Schönheit, was Sie jemals auf dieser Erde nur gesehen haben. Ich glaube, wenn wir eine der Villas anblicken, die es auf dieser Erde vielleicht gibt, wo heute vielleicht die reichen Menschen darin wohnen und wir fahren vielleicht mit dem Auto vorbei, sind ein bisschen neidisch und denken uns, so etwas hätte ich auch gerne. Dann glaube ich, wenn wir einmal in der Ewigkeit sein werden und jemand hätte eine solche Villa, dann würden sie mit dem Auto vorbeifahren, okay, Autos gibt es nicht, würden sie vorbeigehen und würden sich vielleicht denken, meine Güte, was hat der nur falsch gemacht? Verstehen Sie? Die Bibel sagt, die Ewigkeit, der Himmel ist ein Ort, der so wunderbar sein wird, dass wir uns als Menschen das überhaupt nicht vorstellen können. Ich glaube, dass Jesus Christus zum Beispiel sehr selten über die Pflanzen, über die Tiere, über das Gras, über diese Sachen gesprochen hat, weil alles in einem so perfekten Zustand sein wird. Vollkommen. Vollkommen. Dass wir Menschen so etwas hier auf dieser Erde noch nie gesehen haben. Wenn Sie an den schönsten Küsten und den schönsten Gebirgslandschaften dieser Erde sind und diese Schönheit betrachten, dann sehen Sie immer noch den Zustand einer gefallenen Schöpfung, wo die Schuld und die Sünde und das Leid und die Zerstörung und das Böse und das Waldsterben und die Verseuchung alles hineingekommen ist. Und trotzdem erkennen wir noch an kleinen Details, wo wir sagen, wie großartig hat Gott das alles gemacht. Aber ich glaube, wenn wir einmal in der Ewigkeit sein werden, da werden wir staunen. Da werden wir sagen, unglaublich. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo es einmal heißt, was kein Ohr jemals gehört hat und was kein Auge jemals gesehen hat, das hat Gott was? Denen bereitet, die ihn lieben. Kein Auge hat diese Genialität auf dieser Erde jemals gesehen und kein Ohr hat es jemals gehört. Die Klänge, die uns dort erwarten werden, die werden so himmlisch sein, dass Sie und ich sagen werden, Wunder, Wunder, wunderschön. Schauen Sie, der Himmel ist ein Ort ohne Schuld, ohne Leid, ohne Sünde. Er wird vollkommen sein. Ein perfekter Ort, wo all das Böse, all das Leid nicht Zugang haben wird. Wo Menschen wie Sie und ich miteinander Umgang leben werden, jeden Tag, ohne uns zu verletzen. Wo einfach nichts mehr vorhanden sein wird, was uns kaputt macht, was uns zerstört, weil Jesus Christus das Böse aussperren wird aus diesem Ort. Da wird ein, man könnte sagen, großes Stoppschild sein. Zutritt verboten. Und selbst wenn Sie und ich dort eingehen werden, nach einer Auferstehung der Toten, von der die Bibel berichtet, nachdem wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen werden, wie es die Bibel berichtet, und das Böse und die Schuld wird hinausgenommen sein und Sie und ich, wir werden dort sein und uns einfach nur noch wundern über die Herrlichkeit Gottes. Schauen Sie, vielleicht spüren Sie jetzt ein bisschen, warum ich glaube, dass es berechtigt ist, dass Jesus Christus und die Bibel an einigen Stellen wirklich sagt, Mensch, schau nicht darüber weg. Ja, es wird einen Ort geben, den man wirklich den Ort der Gottlosigkeit, möchte ich jetzt einmal so formulieren, nennen muss. Aber gleichzeitig machte Gott und Jesus den Menschen immer wieder Mut, verstehst du nicht, dass du für diese Herrlichkeit, für diese Ewigkeit gemacht bist? Verstehst du nicht, dass Gott dich schon erwartet? Wir haben gestern Abend ein Lied gehört von den beiden Musikern. Ich weiß nicht, ob sie da waren, wo es hieß, im Himmel steht ein Haus. Und ich habe das noch im Ohr, Sie vielleicht auch, wo es hieß, mein Namensschild ist bereits angeschrieben, angebracht. Und wenn meine letzte Stunde hier schlägt, dann werde ich dort willkommen geheißen. Jesus sagte, er geht hin, um uns ihnen zu bereiten. Glauben Sie das oder glauben Sie das nicht? Aber ich bin überzeugt, wenn Jesus das sagt, dann meint er es so. Und wenn eine Wohnung im Himmel bereitsteht, dann steht bereits auch eine Wohnung bereit für Sie und für mich. Und ich weiß nicht, ob es Namensschilder geben wird, aber wenn, dann ist Ihr Name und mein Name bereits an dieser Wohnung angeschrieben. Ich weiß nicht, wie Sie heißen. Vielleicht Julia, René, Matthias, Thomas. Gott wartet auf Sie. Er wartet auf Sie. Und ich kann es nur noch einmal sagen, er hat Sie in diese Welt geschickt. Sie sind nicht ein Produkt des Zufalls, sondern sein ewiger Plan. Geschaffen und berufen auf ein unendlich wunderbares Ziel hin, nämlich die Ewigkeit beim Vater. Schauen Sie, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, zu dem Thema Himmel. Und das ist auch der Punkt, der mich persönlich am allermeisten fasziniert. Nämlich die Bibel berichtet uns davon, dass Gott selbst im Himmel und in der Ewigkeit mit uns gemeinsam leben und wohnen wird. Das ist ein Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich kann mir das genauso wenig vorstellen wie Sie. Sie kennen vielleicht oder du kennst vielleicht, wenn du jünger bist, genauso wie ich, Momente, vielleicht auch wie an solchen Abenden, wo man sich Gott ein bisschen näher fühlt. Oder wenn man eine wunderbare Musik hört oder vielleicht ein wunderbares Bibelwort, dann plötzlich spürt man, ja, Gott, du bist da. Aber den Zustand, wo der lebendige Gott uns gegenüberstehen wird, den können wir nur staunend erwarten. Und schauen Sie, nicht nur das. Das, was mich so fasziniert, ist, dass die Bibel sogar sagt, er selbst, Jesus Christus, wird uns die letzte Träne abwischen. Vielleicht sind Sie in diesem Leben mit einigen Schwierigkeiten gezeichnet, durch Leid gegangen, seelisches Leid. Vielleicht haben Sie jetzt Situationen zu Hause, in Ihrer Familie, wo Sie spüren, Es ist nicht leicht. Aber schauen Sie, Gott hasst das Leid noch mehr als Sie und ich. Und er schickte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, um uns zu vergeben, um uns herauszurufen aus dieser Verlorenheit. Aber dann lesen wir, wenn wir einmal bei ihm sein werden, ich bin überzeugt, er wird uns willkommen heißen, jeden einzelnen von ihnen, Margit, Christiane. Und die Bibel sagt, er wird uns die letzte Träne abwischen. Warum? Weil an diesem himmlischen Ort nie mehr geweint werden wird. Weil du nicht mehr verletzt werden wirst, genauso wenig wie ich. Weil die Sünde und die Schuld und das Böse keinen Zutritt haben wird, sondern Gott wird regieren, mitten unter seinen Menschen. Die Menschen damals, die lebten, als Jesus Christus auf dieser Erde war, die fragten Jesus und seine ersten Nachfolger öfters und sie sagten, wenn wir diese Botschaft nun hören, was um alles in der Welt sollen wir tun? Was können wir tun? Was können Sie tun? Was kann ich tun? Dass wir nun wissen, dass wenn wir einmal diese Halle verlassen, unser Leben beenden, dass wir wissen, wir werden sicher in den Hafen der Ewigkeit einfahren. Was sollen wir tun, fragten sie. Und öfters in der Bibel und im Neuen Testament gaben ihnen Jesus und seine Jünger folgende Botschaft, folgende Antwort. Und die möchte ich Ihnen am Ende meiner Botschaft hier noch weitergeben. Sie sagten einen ganz simplen Satz. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Punkt. Und lassen Sie mich das noch in zwei Sätzen erklären, nicht, dass Sie mir das falsch verstehen. Denn schauen Sie, das Wort Buße klingt für uns manchmal so negativ, dass es mich immer und immer wieder ärgert. Wenn Sie einmal das Wort Buße untersuchen im Neuen Testament, hat das Wort Buße, gibt drei Worte dafür, aber es gibt zwei Hauptbedeutungen dafür. Und dieses Wort Buße heißt nichts anderes als Mensch, denke um und kehr um. Und zwar zu Gott. Verstehen Sie, wenn wir an Buße denken, denken wir manchmal an Martin Luther, wir denken manchmal an das Mittelalter und wir denken daran, dass Gott vielleicht möchte, dass ich mich nun in den Staub werfe und mich besonders schlecht fühle. Aber ich habe gestern Abend schon darüber gesprochen. Mensch, was können wir dazu tun, dass dieser Gott uns gnädig ist? Nichts. Nichts können Sie und ich dazu tun, außer dass Sie das annehmen, was er getan hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus zu schicken. Wir denken manchmal, das ist ein guter Mensch und das ist ein böser Mensch und der müsste sich auch mal ändern. Das mag sein, dass jeder von uns Dinge hat, die er verändern muss. Aber die Tatsache, damit Gott Ihnen Vergebung zuspricht, die hängt nicht an Ihnen, sondern die hängt an ihm. Und deshalb sagten sie, glaube an das Evangelium. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott nicht nur dich und mich in diese Erde schickte, dass Gott nicht nur für dich und mich den Himmel vorbereitet, dass Gott nicht nur für dich und mich das Namensschild an der Tür anbringt und dich und mich erwartet, nein, sondern dass er auch noch sagte, ich gebe für dich und für mich meinen Sohn Jesus Christus. Und der bezahlt für deine und meine Schuld. Auf Zeit und Ewigkeit. Nun dürfen wir leben, sagt die Bibel. Leben wie Gerechte, leben wie heilige Menschen, Gutes tun, aber doch nicht, damit wir durch unsere Werke Gottes Gunst erhalten, sondern weil Gott uns so gnädig ist, dürfen wir gnädig sein. Versteht ihr? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den müsst ihr verstehen. Wir tun als Christen nicht Gutes, damit Gott uns Gutes tut, sondern wir tun Gutes, weil Gott uns das Beste getan hat, was er tun kann, nämlich er gab seinen Sohn. Als wir noch Feinde waren, sagt die Bibel, sandte er seinen Sohn. Das ist Gnade. Gott gibt, Gott vergibt, Gott schickt dich und mich in diese Welt. Gott will dich und mich in der Ewigkeit. Und Gott tut alles, damit du und ich dort sicher ankommen. Nämlich er sagt, mein Sohn, meine Tochter, deine Schuld ist vergeben durch Christus. Er starb als der einzige Gerechte für die vielen Ungerechten, auch für dich und mich. Und schauen Sie, lassen Sie mich das sagen, das ist so entscheidend. Er dachte an sie, bevor sie lebten, weil er sie wollte. Er denkt an sie in alle Ewigkeit, weil er sie und mich dort haben möchte. Aber er denkt und dachte auch an sie und mich, als er vor 2000 Jahren mit Christus an diesem Kreuz hing. Und er sagte, ich werde mein Leben geben. Für dich, für sie, für sie, für sie, für jeden Einzelnen. Das ist Evangelium. Tut Buße. Das bedeutet einfach, dass Jesus sagt, Mensch, wenn du bislang ohne Gott lebst, dann leb doch ab jetzt mit Gott. Denk doch, dass diese Ewigkeit auf dich wartet. Lebe dein Leben nicht nur im Diesseits, sondern verstehe, das Beste kommt noch. Kehr um zu Gott, zu Jesus. Und glaube an das Evangelium, was heißt das? Glaube an das Evangelium heißt, es ist vollbracht. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da war das Problem deines und meines Lebens auf Golgatha beendet. Denn er bezahlte. Und jetzt liegt es an Ihnen und an dir und an mir, dieses Geschenk anzunehmen wie ein Kind. Anzunehmen und Sie können nichts tun, außer zu ihm zu kommen und zu sagen, Vater, danke, dass du mich so sehr liebst. Was wollen Sie sonst tun? Womit glauben Sie und ich, dass wir Gott beeindrucken könnten? Er tat alles. Seine Liebe steht über dieser Welt. Ausgerufen durch ein Kreuz auf Golgatha. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, bezahlte mit nichts Geringerem als mit seinem Leben. Und durch dieses Leben, sagt die Bibel, dürfen wir leben. Durch seinen Tod, sagt die Bibel, haben wir Vergebung. Durch seine Gnade sind wir gerecht. Er gab den, der von keiner Schuld wusste, um die zu erlösen, die verloren sind. Das ist Evangelium. Nicht deine und ihre und meine Leistung zählt, sondern Christus. Nicht unser Gutsein ist der Zutritt zur Ewigkeit, sondern sein Blut. Schauen Sie, und dieses Blut gab er für jeden von uns. Und deshalb möchte ich es einmal so formulieren, steht auch der Himmel offen für jeden von uns. Für jeden. Es gibt niemanden hier in der Halle, auf den Gott nicht jetzt voller Liebe und Barmherzigkeit wartet. Und wenn du selbst von dir vielleicht denkst, ich habe in meinem Leben so viel Mist gebaut, ob Gott mich akzeptiert, dann sage ich dir, schau auf Jesus. Was soll er für ein größeres Opfer für dich geben als seinen Sohn? Glaubst du nicht, dass dieser Christus auch für dich genügt? Er hat bezahlt. Und nun ist die Ewigkeit frei. Nicht für alle, aber für alle, die wollen. Die Tür ist nicht mehr verschlossen. Die Hemmschwelle ist nicht deine und nicht meine Schuld, sondern das Einzige, was dich und mich hindern kann, zu diesem Christus zu kommen, ist, wenn du seine Gnade verwirfst. Wenn du sagst, dieser Jesus, den brauche ich nicht, der kann mir gestohlen bleiben, ich bekomme das selber hin, dann wird Gott eines Tages zu dir sagen, okay, dann werden wir gucken und werden dich prüfen anhand deiner Werke und dann werden wir sehen, ob du es hinbekommst. Aber wenn du und ich klug bist und wir erkennen, dass er doch alles getan hat, dann kann ich euch ganz ehrlich sagen, kann das kleinste Kind hier sein, das alt genug ist, um das zu verstehen. Und manchmal verstehen es die Kinder besser als wir. Jesus sagte, wenn er nur wert wie die Kinder. Weil dieses Kind versteht, wenn mir jemand ein Geschenk anbietet, dann sage ich Danke und nehme es an. Wie gehst du um? Wie gehen wir um mit diesem Geschenk? Ich möchte auch einmal sagen, ich habe das gestern Abend schon gesagt, es geht uns hier diese Tage nicht darum, irgendjemand irgendwie vorzuführen. Es geht uns nicht darum, dass wir einfach irgendetwas von ihnen wollen, sondern Jesus Christus möchte sie beschenken. Und wir sind nur die Botschafter für ihn. Das menschliche Sprachrohr, aber das eigentliche Geschenk ist geschehen vor 2000 Jahren. Und egal, wie sie heute hier sitzen, Jesus hat ihnen vergeben und er spricht ihnen Vergebung zu, wenn sie sein Geschenk annehmen wie ein Kind. Mehr können sie nicht tun. Sie können einfach nur sagen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich liebe dich. Du sollst mein Freund sein. Auf Zeit und alle Ewigkeit. Wissen Sie was? Und das wird ein Fest sein, wenn Sie und ich dann eines Tages wirklich bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Und er wird Sie begrüßen und wird, davon bin ich überzeugt, Sie mit einem Lächeln empfangen, das Sie noch nie gesehen haben. So wunderbar wird das sein. Und selbst wenn die Schwelle des Todes nicht so angenehm sein wird, dann bin ich überzeugt, und Sie dürfen es auch sein, wird er ihre letzte Träne abwischen auf Zeit und Ewigkeit. Wir werden das heute Abend wieder so machen, wie wir es gestern schon gemacht haben, nämlich, dass wir zum Abschluss noch zusammen beten wollen. Wir wollen das so machen, dass wir gemeinsam aufstehen und ich mache Ihnen Mut. Lassen Sie uns gerne jetzt schon einfach mal aufstehen. Und ich möchte Ihnen ein ganz einfaches, ganz simples Gebet anbieten. Wir haben solche wunderbaren Karten. Auf diesen Karten ist ein Gebet formuliert, das wollen wir gemeinsam auch heute Abend beten. Und das Wunderbare an diesem Gebet ist sogar, dass Sie es mit nach Hause nehmen können. Wir haben nämlich eine Karte als Geschenk für Sie. Und Sie dürfen es unterschreiben mit Ihrem Namen, mit Ihrer Unterschrift, mit dem Datum, wenn Sie das möchten. Und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Als Erinnerung dafür, dass Sie wissen, an diesem Abend habe ich neu oder das erste Mal zu diesem Jesus Christus Ja gesagt. Ich kann es nur noch einmal sagen, Gott liebt Sie mehr, als Sie sich das irgendwie vorstellen können. Die Bibel sagt sogar, dass im Himmel ein Fest ist. Und wenn die Bibel Fest meint, dann meint sie wirklich ein Fest. Wenn auch nur ein Mensch auf dieser Erde zu diesem Jesus kommt, dann jubelt der Himmel und die Engel, die feiern, weil Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, heute ist sie nach Hause gekommen. Gott wartet auch auf Sie, glauben Sie mir das. Nicht, weil Sie oder ich es verdient hätten, sondern weil er alles gegeben hat, seinen einzigen Sohn. Und wir werden das so machen heute Abend, ich werde dieses Gebet in einigen Minuten mit Ihnen sprechen, aber ich möchte Ihnen zu einem wichtigen Schritt Mut machen. Wir werden uns mit vielen Menschen wieder hier vorne am Kreuz treffen. Gestern kamen schon viele. Und ich glaube, heute sind auch viele hier. Und die spüren, du spürst im Herzen, dieser Jesus hat heute zu mir geredet. Marianne, Miriam, Christian, wie auch immer du heißt, er ruft dich. Und wenn du spürst, dieses Herz wurde von Gott berührt, dann mache ich dir so Mut, mache ich ihnen Mut. Kommen Sie mit uns zusammen in einen großen Kreis um dieses Kreuz. Wir wollen auch dort gemeinsam bekennen, Jesus, wir haben dich auch lieb. Wir brauchen dich. Danke. Das ist keine Schande, sondern ich glaube, der Himmel wird feiern, weil er weiß, mein Sohn, meine Tochter ist nach Hause gekommen. Ich werde jetzt hier an dieses Kreuz gehen. Einige Mitarbeiter werden kommen und ich lade dich und lade sie ein. Wenn sie diesen Schritt heute zu Jesus machen wollen, vielleicht auch ganz neu, und du spürst in deinem Herzen, Gott ruft dich, komm zu uns. Wir wollen ein großes Bekenntnis machen zu unserem lebendigen Gott. Okay? Ich würde mich freuen. Herzliche Einladung. Wenn du das möchtest, wenn du das spürst, dann komm jetzt einfach zu diesem Kreuz. Wir machen einen großen Kreis und werden beten. Jetzt, komm.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs Tisch für mich, du bist mein Stecken und mein Stab.
Haben Sie nur Mut, wenn der Nachbar, der Ehemann sagen, Sie kommen mit, wir gehen gemeinsam, die Freundin, haben Sie Mut, kommen Sie.
Fürchte ich kein Unheim mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt.
Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Es ist noch viel Platz, komm dazu, jeder, der noch möchte. Gott freut sich über jeden, der kommt.
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deine Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt.
Ganz herzlich willkommen an alle, die jetzt hier nach vorne gekommen sind. Ich möchte es noch einmal zusprechen, dass so ein Schritt wirklich ein unendlich wertvoller Schritt sein kann. Denn Gott sieht uns und es ist ein Bekenntnis, wo du einfach ganz neu zu Jesus gesagt hast, vielleicht auch zum ersten Mal, Jesus, ich möchte deine Gnade annehmen. Ich möchte aber auch all denen Mut machen, die jetzt vielleicht noch auf den Plätzen sind. Wenn sie sich nicht getraut haben, fühlen sie sich nicht ausgegrenzt. Wir werden jetzt einfach gemeinsam beten. Ich mache Ihnen Mut, sprechen Sie das Gebet gerne mit, auch auf den Plätzen. Aber ganz besonders mache ich auch euch Mut, die ihr gekommen seid. Lasst uns das Gebet gemeinsam sprechen. Ich spreche Satz für Satz vor und ich lade euch ein, das Gebet mir einfach nachzusprechen, um es mit eigenen Worten zu Jesus Christus zu sagen. Ja? Also auch alle auf den Plätzen, Gott hört das trotzdem, sprecht gerne mit. Wir wollen gemeinsam Jesus sagen, Herr, wir brauchen dich. Du sollst unser Retter sein. Wir beten. Ich spreche vor und lade euch ein, nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir all meine Schuld. Bitte vergib mir all meine Schuld. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Leben an. Komm du in mein Leben. Komm du in mein Leben. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Wir gehören jetzt zusammen. Für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich würde sagen, wir geben denen, die nach vorne kamen, mal einen dicken Applaus. Das war eine ganz tolle Entscheidung und ich würde euch bitten, dass ihr jetzt nicht sofort wieder weglauft, sondern ganz kurz mit unseren Mitarbeitern diese kleine abgetrennte Ecke geht. Dort wird es ein Geschenk für euch geben und sie werden euch ein paar Tipps geben, wie es für euch weitergehen kann. Also geht mal gemeinsam bitte gleich jetzt am besten hier kurz rüber. Ich gehe mit euch, dass ihr wisst, wo es hingeht. Hier, mir folgen. Einfach hier mitkommen. Ganz kurz. Okay, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wunderbar. Okay, wunderbar. Gut, ich freue mich ganz, ganz sehr darüber, über alle und danke auch Ihnen nochmal, euch nochmal. Wenn ihr Fragen habt, wir sind heute Abend noch da, die nächste Abende, kommt wieder, ladet Freunde ein. Gott ist ein guter Gott und er liebt uns und wir dürfen mehr über ihn lernen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, einen schönen Abend noch.